Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Immer wieder kommt ein neuer Trainer, immer wieder kommt ein neuer März, wäre jetzt die Adaption vom Lied, das ich eigentlich im Kopf hatte. Aber es gibt mal wieder einen neuen Trainer bei Borussia Dortmund und das soll das Thema für die heutige Ausgabe sein. Und damit herzlich willkommen zur 141. Ausgabe von Auf Ohren, dem BVB-Podcast von schwarzgelb.de. Ja, wir halten unsere Veröffentlichungszahl ein wenig höher, nachdem es zuletzt ja immer mal wieder was Aktuelles zu besprechen gab. Neue Trainer zum Beispiel und alte Trainerentlassungen. Versuchen wir heute ein bisschen wieder zurück in die Spur zu kommen, so wie der BVB das auch versucht im aktuellen Geschehen. Und wollen uns eigentlich dabei belassen, heute mal ein bisschen über das Sportliche zu reden und über die letzten Wochen, die beim BVB passiert sind. Das macht Fanny nicht ganz alleine, weil es sonst ein langweiliges Einzelgespräch wäre. Und das wollt ihr euch nicht wirklich anhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nein, ich habe zwei Gäste in der Leitung. Den einen habt ihr in den letzten Wochen schon häufiger gehört. Das ist der Sascha. Hallo Sascha.
Hallo.
Der muss sich erst entmuten, genau, hallo. Und immer wieder kommt ein neuer Podcaster auch in diesen Podcast rein, denn wir haben uns ein bisschen wieder neues, frisches Blut herangeschafft und begrüßen Anton in der Runde. Hallo.
Guten Abend.
Und mit den beiden schnacken wir dann gleich über die Winterneuzugänge, die der BVB Last Minute sich angelacht hat. Und über die ersten Spiele von Niko Kovac und vielleicht schauen wir auch ein bisschen über die nächsten Wochen schon mal hinweg. Kleiner Disclaimer an der Stelle, wir nehmen an Valentinstag auf, weil wir drei alle nichts mit unseren Frauen, Freundinnen, was auch immer zu tun haben am Valentinstag, sondern lieber Podcasts aufnehmen. Das ist also der Abend vor dem Bochum-Spiel. Ihr werdet das Ganze aber erst nach dem Bochum-Spiel hören. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen auszuklammern, weil das hätte dann ja absolut keine tagesaktuelle Relevanz mehr. Vielen Dank an dieser Stelle für die zahlreichen E-Mails in den letzten Wochen. Wir haben so ein paar Bewerbungsgesuche gekriegt und Leute, die Bock haben mitzumachen bei schwarzgelb.de beziehungsweise bei unserem Podcast. Wir haben das alles aufgenommen und gelesen. Wir haben es hoffentlich auch alles beantwortet. Das haben wir uns zumindest vorgenommen, aber ich glaube schon, dass das gemacht wurde. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne jederzeit weiterhin an podcast@schwarzgelb.de anschreiben. Wie gesagt, Anton ist jetzt zum Beispiel noch einer, der jetzt neu mit dabei ist, damit wir versuchen können, es wieder ein bisschen regelmäßiger zu schaffen, auf Ohren in eure Ohren zu bringen und ein bisschen häufiger zusammenzusitzen und zu sprechen. Das kann sich natürlich nochmal ändern, dass wir nochmal neue Leute aufnehmen. Im Moment sind wir aber jetzt, glaube ich, erstmal zufrieden und gucken, wie wir uns in den nächsten Wochen so weiter aufstellen und wie sich das Ganze so ausgeht. So wie der BVB sich jetzt auch gut aufgestellt fühlt und auch in die nächsten Wochen gehen möchte. Und da dann auch schaut, wofür es da vielleicht am Ende mal reichen sollte. Das letzte Mal, als ihr uns gehört habt, war schon klar, dass Niko Kovac der neue Trainer beim BVB wird. Da haben Sascha und Yannick schon drüber gesprochen und über ihre Erwartungshaltung und dergleichen haben sie da eben auch geschnackt und diskutiert. Das habe ich mir auch angehört und vielleicht wäre das noch etwas, weil ich konnte bei der letzten Aufnahme nicht dabei sein. Eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden will zu der ganzen Niko Kovac-Geschichte, ist die Tatsache, dass ich echt unzufrieden bin mit der Laufzeit dieses ganzen Vertrages und der Art und Weise, wie der BVB sich da halt präsentiert hat oder halt vorführen lassen, in Anführungszeichen vielleicht. Denn dem Vernehmen nach war Niko Kovac ja nicht bereit, das jetzt nur für ein halbes Jahr zu machen und dann wieder zu gehen und wollte dann halt einen anderthalb Jahresvertrag, was aus Niko Kovac Sicht wahrscheinlich gar nicht so dumm ist. Aber dass der BVB das einfach so mitgegangen ist, das halte ich dann doch ein bisschen für fragwürdig, weil, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der BVB vorhat, anderthalb Jahre lang mit Niko Kovac wirklich in die in die nächste Zeit zu starten, mit Niko Kovac den Umbruch zu machen, weil spielerisch limitiert, weil das alles, was Sascha und Yannick in der letzten Ausgabe schon gesagt haben. Und so gibt es dann eben zwei Möglichkeiten. Also entweder ich liege falsch und der BVB hat das tatsächlich vor, dann halte ich den BVB für relativ wahnsinnig. Oder der BVB nimmt das halt einfach in Kauf, dass man ein Jahr im Prinzip extra für Niko Kovac bezahlt, obwohl man schon weiß, dass er nicht im Sommer noch das Ganze unter Vertrag, nicht mehr im Sommer unter Vertrag stehen wird und nicht mehr im Sommer das Ganze noch unter seiner Kontrolle haben wird. Beides fände ich gleichermaßen irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, und so hoffe ich. Ja, was hoffe ich eigentlich? Ist beides schlecht. Aber was wäre das Bessere von den Übeln?
Ich möchte grundsätzlich nicht ausschließen, dass man bei Borussia eigentlich überhaupt keinen klaren Plan hat und erstmal abwartet, wie sich das so entwickelt. Leider. Das halte ich durchaus für eine realistische Option, dass man sich jetzt einfach mal anguckt, wie Kovac das macht und dann entscheidet, ob man dann für die nächste Saison doch noch jemand anderen anbaggert oder mit Kovac einfach das nächste Jahr plant.
Ja, yay, das klingt ja nach Spaß. Aber ja, nicht ganz ausgeschlossen ist es, dass der BVB, so wie er sich in den letzten Jahren bei der Trainerfindung und bei der Entwicklung einer Spielidee präsentiert hat, dass das genauso der Plan ist. Was wäre da deine Einschätzung, Anton? Du warst ja auch beim letzten Mal nicht dabei. Was hältst du von Niko Kovac generell vielleicht in ganz kurz und wie stehst du dazu?
Nicht besonders viel. Also das letzte Mal, als Niko Kovac in Deutschland irgendwie großartig Erfolg hatte, war ich noch Siebtklässler auf der Realschule. Also das ist halt auch echt schon mal so ein bisschen her und ich muss zugeben, in Frankreich habe ich ihn nicht wirklich verfolgt. Platz 3 mit Monaco klingt jetzt für mich nicht schlecht, aber auch nicht nach etwas, was einen schon wieder an die Spitze der ganzen Listen für mögliche, wie soll ich sagen, Trainerlisten irgendwie packen würde. Aber ich habe das ähnlich so ein bisschen wie du, ich sehe nicht so wirklich das Szenario, in dem Borussia Dortmund sich am Ende der Saison zusammensetzt und sagt, ja, Niko Kovac ist der Trainer, mit dem wir jetzt irgendwie in die nächsten Jahre gehen. Und ich finde, es gibt ein sehr realistisches Szenario, in dem diese Saison irgendwie noch zu Ende gebracht wird und man sich aufgrund mangelnder Alternativen und aufgrund von, ja, wir wollen nicht schon wieder einen Trainer entlassen, dann irgendwie mit Niko Kovac noch durch die nächste Saison quält, beziehungsweise durch die Sommertransferphase und dann am nächsten Spieltag 5 oder 6 oder schieß mich tot nach der ersten Länderspielpause schon wieder ohne Trainer dasteht und wir die ganze Chose einfach von neu machen dürfen. Also mir fehlt ein wenig die Fantasie, wie das jetzt hier stimmig irgendwie zu Ende geht.
Und selbst wenn man diese Linie jetzt dem BVB mal unterstellen möchte, dass man für den Sommer einen anderen Plan hat und schon einen Trainer vielleicht an Land gezogen hat, der dann ab Sommer übernehmen möchte und das jetzt nicht wollte oder ab Sommer übernehmen kann und das jetzt nicht konnte oder sowas, selbst dann fände ich es immer noch nicht gut, wie der BVB dann verhandelt oder überhaupt fair handelt und gehandelt hat, weil ja, wie gesagt, man dann geplant ein Jahr Geld wegwirft quasi. Und dazu sehe ich auch noch gar nicht, ehrlich gesagt, so den großen Gewinn, den Niko Kovac gegenüber Mike Thulberg hat. So, also ich glaube, viel schlechter hätte Niko Kovac hat jetzt 2 Spiele gemacht und wir wissen noch gar nicht, wie es ausgeht oder sowas. Aber erstmal so vom reinen Bauchgefühl her wüsste ich jetzt nicht, dass Niko oder würde ich jetzt nicht sagen, dass Mike Thulberg das wahrscheinlich schlechter gemacht hätte, als Niko Kovac es machen könnte. So, da sehe ich einfach keinen Gewinn da dran. Und sich dann von Niko Kovac, wenn der dann sagt, ja, ich mach das hier, aber dann gib mir 1,5 Jahresvertrag, dann beim BVB zu sagen, ja, okay, hier. Und nicht zu sagen, wir bleiben bei Mike Thulberg einfach für die paar Monate, der ja auch eigentlich sogar es gut gemacht hat, reden wir gleich nochmal kurz drüber, wäre dann eigentlich auch die schlechteste Reaktion, die ich mir vom Verein vorstellen kann. Oder wie seht ihr das?
Nee, ich habe da tatsächlich eins als gleiche Meinung. Also, was man Thulberg ja, oder nachdem Sahin ja eigentlich der Trainer war, den man geholt hat, damit man eben taktisch eben auf ein neues Level kommt, war Thulberg genau der Trainer, beziehungsweise die Gegenreaktion darauf und hat die Spieler bei der Ehre packen wollen und halt eher auf die emotionalere Seite. Also diese man darf Fehler machen, aber dann bitte mit Messer zwischen den Zähnen und diese ganzen Metaphern da, das kommt ja nicht von irgendwoher. aber ich glaube, dass man den Schnitt im Sommer mit Mike Thulberg deutlich einfacher hätte machen können, weil man einfach ihn wieder Richtung U19 schicken könnte und keinen hätte das irgendwie überrascht. Und mit Niko Kovac ist man jetzt halt, wie gesagt, in diesem Zwischending, zwischen, ja, der hat eigentlich noch Vertrag und ja, aber eigentlich so richtig dran glauben, dass er die Option ist, macht eigentlich keiner. Und dann wird man wahrscheinlich irgendwie eine hohe Ausstiegsklausel ziehen bei Trainer X oder mir fehlt, wie gesagt, die Fantasie, dass das irgendwie gut enden kann.
Also ich weiß ehrlich gesagt halt auch nicht, ob es mit Thulberg geklappt hätte, weil auch er hätte, also er konnte jetzt in den drei Spielen anders handeln, als er hätte handeln können, wenn er die oder beziehungsweise den Rest der Saison Trainer gewesen wäre. Ich glaube zum Beispiel, dass er Adeyemi einwechselt und wieder auswechselt. Das machst du halt als U19-Trainer viel einfacher, wenn du weißt, oh, das ist eh mein letztes Spiel. Wenn du halt mit dem Spieler aber noch die nächsten 10 Spiele mangels Option arbeiten musst, weiß ich nicht, ob du dann solche Aktionen machst. Vielleicht wäre es dann halt wirklich nur so rein diese emotionale Schiene gewesen.
Und ja, vielleicht sind das ja auch genau diese Aktionen, die der BVB auch mal braucht. Einfach mal unangenehme Entscheidungen, die auch mal einem Spieler wehtun oder sowas. Weil, also Adeyemi wird ein- und ausgewechselt und nächste Woche ist jetzt Kovac Trainer, der spielt er wieder und spielt wieder Grütze sich zusammen. Also viel, also hat er auch jetzt nicht viel mit gewonnen oder verloren oder was auch immer. Und ich glaube einfach, du brauchst mal solche unangenehmen Dinge, so wie damals, als Leonardo Dede ersetzt wurde durch Marcel Schmelzer und wir alle gedacht haben, hey, was soll der Schmelzer denn da jetzt? Wir haben doch Dede und so. Und lass den mal weiter ran und so. Und du brauchst, glaube ich, mal einfach unangenehme Dinge, wie einen Adeyemi ein- und auswechseln. Und das fand ich von Thulberg eigentlich schon ganz geil. Und ich verstehe, was du meinst und dass das leichter gemacht ist.
Es kommt halt drauf an,
aber vielleicht
es kommt halt drauf an, mit was für einem Typen du das machst. Das kannst du halt mit einem machen, der sich dann an der Ehre gepackt fühlt und sich denkt, jetzt zeige ich dem das. Wenn du aber jemanden hast, der dann einfach komplett beleidigt ist, dann sagst du, gut, dann kriegst du halt den Rest der Saison dein Geld und wechselst dann nach Neapel oder sonst wohin, dann bist du halt auch gekniffen, wenn du keine andere Option hast. Also ich verstehe, was du meinst, aber ob es funktioniert, hängt auch immer davon ab, mit wem du es machst. Und ich weiß halt nicht, ob Adeyemi der Typ gewesen wäre, mit dem du das halt fruchtbar hättest machen können, wenn du halt mit dem dauerhaft zusammenarbeiten möchtest.
Aber jetzt mal, also das Upgrade von Niko Kovac zu von Thulberg zu Niko Kovac, ist das, Standing. Was Niko Kovac machen kann, es wert, dass man ihm jetzt, ich würde jetzt raten, wie viel der verdient, aber dass man dem jetzt nochmal 1,5 Millionen für ein halbes Jahr jetzt irgendwie aufs Konto überweist? Also ich sehe einfach, ich sehe nicht, wie viel mehr Kovac als Thulberg hätte machen können, in dem, was er als Trainer kann, dass es irgendwie rechtfertigt, ihm jetzt einen 1,5-Jahres-Vertrag zu geben.
Da ist jetzt auch irgendwo eine müßige Diskussion, weil du wirst es nie rauskriegen. Also wenn Kovac jetzt 5 Spiele in Folge gewinnt, dann war die Entscheidung einfach richtig. Und du kannst nie feststellen, ob du das halt auch für viel weniger Geld mit Thulberg auch so hingekriegt hättest oder ob es voll in die Hose gegangen wäre. Es war einfach.
Ja, aber was ist denn voll in die Hose gehen in dieser Saison? Also
Abstieg.
Also es geht ja trotz alledem halt immer noch vielleicht eventuell um UEFA-Cup-Platz oder Europa-League-Platz, je nachdem, wie der DFB-Pokal verläuft. Es geht halt auch um richtig Kohle, das muss man halt auch sehen. Also bei der Verteilung der TV-Gelder ist es natürlich ein Thema, ob du am Ende der Saison 7. bist oder 14. Da geht es halt um ein paar Millionen. Und wenn du das halt mit Kovac schaffst und zahlst ihm dafür 2 Millionen und hast am Ende dann halt 5 Millionen TV-Gelder mehr, hat sich's unterm Strich gelohnt.
Das Resultat wird in dem Fall ausschlaggebend sein, ja, aber rein vom Prozess her bin ich nicht der allergrößte Fan.
Es ist ein bisschen müßig tatsächlich darüber zu diskutieren, da würde ich Sascha recht geben und man macht es dann nachher im Rückblick, kann man es dann irgendwie vielleicht ein bisschen besser bewerten, aber auch nicht so abschließend. Wir wissen ja auch alle nicht, ob Mike Thulberg das überhaupt gerne gewollt hätte. Vielleicht hat der auch gesagt, ich mache das jetzt wirklich nur die paar Wochen und mehr will ich auch gar nicht, lass mich bloß da raus. Mit den Leuten will ich gar nichts zu tun haben lange. Dann könnte ich das auch sehr gut verstehen. Ja, oder man wollte sich eine Situation ersparen, in dem Mike Thulberg das bis zum Sommer macht, der nächste Trainer dann das nach 6 Wochen wieder angezählt ist und alle wieder sich Mike Thulberg zurückholen. Auch das hatten wir ja schon beim BVB. Aber es ist wirklich sehr viel Spekulation und hilft uns an der Stelle vielleicht nicht so wirklich weiter. Aber vielleicht kommen wir damit ein bisschen weg von den Spekulationen und gehen zu dem, was wir gesehen haben. Das waren nämlich die ersten 2 Spiele von Niko Kovac. Am letzten Wochenende gab es die Heimpremiere direkt mit einem ordentlichen Gegner vor der Brust, dem VfB Stuttgart. Und der ersten Niederlage dann auch direkt unter Niko Kovac, nochmal, ich bin immer noch vor dem Bochum-Spiel, wenn ihr das hört, aber immer noch nicht im Westfalenstadion jemals ein Spiel gewonnen hat. Und diese Serie wird, also Ausnahme Champions League, ne, die schafft er vielleicht ja auch schon nächste Woche. Ansonsten dauert es bis zur nächsten Chance dann halt noch bis zum für uns übernächsten Wochenende. Aber Niko Kovac hat sein erstes Spiel verloren gegen Stuttgarter, die auf dem Papier eigentlich gute Gegner waren, die ich, wie ich finde, aber noch nicht mal ein gutes Spiel gebraucht haben, um im Westfalenstadion 3 Punkte mitzunehmen und am Ende wahrscheinlich selber auch gar nicht so genau wussten, warum sie die 3 Punkte mitgenommen haben. Sascha, was war dein Eindruck zum ersten Spiel unter Niko Kovac?
Ja, es hat sich eigentlich spielerisch nichts geändert im Vergleich zu vorher, konnte man meines Erachtens aber auch nicht erwarten. Auch die Spiele, nochmal kurz zurück, unter Thulberg in Heidenheim haben wir zwar gewonnen, aber es war jetzt halt auch kein unfassbar viel besserer Fußball als vor unter Schein und war auch im ersten Spiel unter Kovac nicht. Es waren ja auch mehr oder weniger, die standen auch die gleichen Leute wie vorher auf dem Platz. Es hätte einen dann schon arg zu denken gegeben, wenn die auf einmal das Fußballspiel wieder neu erfunden gehabt hätten. Was mich einfach gegen Stuttgart unfassbar geärgert hat, ist, dass auch zum Schluss halt man macht irgendwie mit Glück noch den Anschlusstreffer, aber du hast halt überhaupt nicht das Gefühl, dass da jetzt noch irgendwas geht. Das war halt wie, wir führen 3-0 und spielen das jetzt mehr oder weniger souverän nach Hause. Ich habe es nicht verstanden. Alles das, was uns früher auch mal bei Heimspielen mal ausgezeichnet hat, dass du halt auch mal zum Schluss ja auch das Stadion mitnimmst. Und der Schiedsrichter hat es einem ja echt leicht gemacht, das Stadion mitzunehmen. Indem du einfach nach vorne gehst und ein bisschen Druck ausübst, das war komplett weg. Und ich hatte nicht ansatzweise das Gefühl, dass wir da irgendwie doch noch das 2-2 machen. Und da, ja, dann fand ich es unter diesem Aspekt dann auch irgendwo auch gerechtfertigt, wenn man das Spiel verliert.
Absolut. Also ich glaube, irgendwie war es, ja, Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass es jetzt vielleicht nicht der verdienteste Sieg war oder so, aber irgendwie halt könnte man schon argumentieren, dass es halt doch war, weil der BVB sich halt auch nicht viel verdient hatte. Und genau das, was du angesprochen hast, ist auch das, was ich vor allen Dingen mit dem Spiel verbinde. Weil mir auch einfach die ganze Zeit irgendein Plan gefehlt hat. Also nach dem 0-2, nach dem 1-2, es fehlte, das 1-2 war ja auch im Prinzip eine Einzelaktion und auch nichts, was irgendwie zwingend fallen muss, toll rausgespielt war oder sonst irgendwie was. Aber ich habe keinen Plan gesehen über 90 Minuten hinweg eigentlich. Und selbst den einfachsten Plan, den man Niko Kovac ja dann immer schnell unterstellt, viel mit Flanken oder sowas, der bei uns ja mit einem Serhou Guirassy in der Mitte ja auch eigentlich sogar wahrscheinlich nicht der schlechteste Plan wäre, den du als neuer Trainer erstmal fahren kannst. Noch nicht mal den hat man so krass gesehen, dass die da jetzt eine Flanke nach der nächsten geschlagen haben. Es wirkte halt einfach so ideenlos und man wusste nicht, was man mit dem Ball machen sollte. Und dieser fehlende Ruck, kann ich nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Und da war dann Julian Brandts Freistoß in der 90+6 dann eigentlich das beste Beispiel dafür und echt symptomatisch, weil das ja war echt eine Frechheit, dass der da versucht hat. Ich glaube, er weiß bis heute auch nicht selber, was er da
vorhat. Freistoß habe ich übrigens grundsätzlich nicht verstanden, warum ein Riasson, der das die 2 Spiele davor ja sogar mal wirklich gut gemacht hat mit Ecken und Freistößen, der die mal gefährlich vors Tor geschlagen hat, warum er dann halt wieder auf Groß und Brand zurückgegangen ist, die es halt vorher auch mit sehr überschaubarem Erfolg hingekriegt haben.
Das war so nebenbei. Sehr richtig, ja. Kommt noch dazu. Anton, hast du einen Plan erkennen können in dem Spiel von Niko Kovac gegen den VfB Stuttgart?
Nicht wirklich. Also ich, wenn man im Nachhinein auf die Statistik guckt, dann wirkt das wirklich wie ein einseitiges Spiel und irgendwie mit 16 zu 4 Torschüssen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wo diese 16 Torschüsse hergekommen sind. Also meine Theorie, meine Verschwörungstheorie ist, dass diese ganzen Flanken, die irgendwie ins Tor ausgegangen sind, dass die irgendwie mitgezählt haben. Also ich habe keine Ahnung, wo da diese 16 Schüsse herkommen. Mir fehlt auch so ein bisschen in einem Spiel wie diesen so die Einzelspieler, an die man sich jetzt doch irgendwie aufhängen könnte und sagen, ja, die haben wenigstens irgendwas gezeigt. Das war ja wirklich, ich könnte jetzt keinen Spieler nennen, der irgendwie positiv rausgestochen ist. Am ehesten wahrscheinlich sogar noch Emre Can, der dann diese eine geile Aktion hatte und dem es offensichtlich auch einfach gut tut, dass er das Spiel mit Ball vor sich hat, verglichen mit der Position, mit Blick zum Tor, zum eigenen Tor, in der er unter Schein immer in Ballbesitz angespielt wurde. Aber offensiv war das einfach ein Totalausfall. Es gab eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, wenn da jetzt ein Tor fällt, dann könnte es was Gutes werden, kurz nach der Halbzeit, wo Adeyemi einmal links am Tor vorbeischießt, also aufs kurze Eck zielt und dabei kläglich versagt und einmal, wo er in die Mitte spielt und die zwei Leute, die in der Mitte stehen, einfach, weiß nicht, irgendwie versucht beide anzuspielen und dabei keinen getroffen hat. Und halt im direkten Gegenzug fällt halt auf bescheuertste Art und Weise das 1-0. Ja, also ich fand auch, Kovac hat ein bisschen zu spät reagiert. Also irgendwie dann mit 0-2 und dann in der 70. Minute kommt halt einmal Maxi Bayer und ich glaube, der nächste Wechsel war in der 86. oder so. Also da kam wirklich gar nichts. Und zu dem Punkt, dass das Stadion auch wirklich nicht mitgenommen wurde. Ich glaube, am lautesten am ganzen Abend war es, als Grierson sich die Gelb-Rote abgeholt hat und dann den Schiedsrichter noch, wie soll ich sagen, auf Norwegisch nochmal nach Hause den Weg geweist hat. Also das war einfach auf kollektiver Ebene wirklich kein schöner Fußballtag. Also,
was ich bei unseren offensiven Bemühungen überhaupt nicht verstehe, ist, wie sich die Mannschaft da im Laufe der Saison entwickelt hat. Am Anfang der Saison fand ich, hat man durchaus gute Ansätze gesehen mit dem Gerassi, der an der Strafraumkante den Prellstürmer und auch wirklich mit kurzen Steckpässen dann halt die Offensivaußen in Szene gesetzt hat. Das hat zwei, dreimal richtig gut geklappt und gut ausgesehen. Und irgendwann haben sich die Offensivbemühungen komplett auf, ja, gib den Ball zu Gittens. Und der zieht in die Mitte und mit Glück schießt er ein Tor. Beschränkt. Und da weiß ich nicht. Also man war am Anfang der Saison, fand ich, ja, man hat eine Spielidee sogar gesehen, fand ich, die auch durchaus ausbaufähig war. Und das ist irgendwann komplett weggegangen. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es mir nicht erklären.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich auch was sein, was halt auch schwer jetzt reinzukriegen ist, ne, für Niko Kovac, da jetzt irgendwas zu etablieren, ne, und der schnellste Weg wäre natürlich dieses Flankenspiel auf Gerassi, aber wie gesagt, auch das habe ich halt gegen Stuttgart nicht gesehen. Ein anderer Punkt, der mir auch wichtig war oder ist, hat Anton gerade schon angesprochen mit diesen späten Reaktionen auf den Wechsel, mit diesen späten Auswechslungen. Und Karim Adeyemi hätte ich, glaube ich, auch schon in der 50. runtergenommen, nachdem er da, also nach dem 0-1 quasi, nachdem er da zweimal Entscheidungsfindungen aus der Hölle betrieben hat, sich zweimal für genau die falsche Sache entschlossen hat, auch wenn beim ersten Mal, wo er den Pass spielt, der Weg von Gittens auch nicht optimal war, der dann da in der Mitte mitgelaufen war. Aber dieser Schussversuch dann war ja dann auch erst recht kläglich und dann fand ich es auch recht spät. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist bei Niko Kovac, weil er gegen Sporting dann am Dienstag auch sehr spät erst ausgewechselt hat. Kann natürlich sein. Vielleicht sagt das auch was über den Kader und die Optionen des BVBs aus. Aber aufgefallen ist es mir zumindest auch, gerade wenn du zu Hause mit zwei Toren zurückliegst und eigentlich noch Offensivpotenzial wie Maxi Bayer auf der Bank hast, fand ich es echt schon krass. Und so ein Spieler wie Adeyemi da rumstümpert und auch ehrlich gesagt nicht mehr den Elan versprüht hat, den man sich da wünschen möchte. Stichwort Körpersprache. Ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr auf Adeyemi einschießen oder sowas, aber es gab ja auch vielleicht noch andere Spieler, die du auswechseln konntest zu dem Zeitpunkt. Hat mich halt gewundert, dass er es so spät erst getan hat.
Also für mich ist es halt wirklich eine Frage der Optionen, die er da hat. Also ich glaube, das war das Bremen-Spiel, wo er dann auch Bayer dann hinterher gebracht hat für die rechte Außenbahn. Und da ist dann ja auf einmal alles zusammengebrochen. Und der Werderaner Offensivaußen, der ist da ein ums anderes Mal hat Tiefenläufe gemacht, die Bayer überhaupt nicht mitgekriegt hat und ist ihm weggelaufen. Deswegen, vielleicht war das die Überlegung, dass Adeyemi, wenn er Bock hat, dann ja doch auch ein bisschen defensiv stärker ist.
Zugegebenermaßen, das war aber auch ein Spiel, in dem durch die rote Karte von Schlotterbeck die ganze Viererkette durcheinander gewirbelt wurde und auf einmal dann groß rechts hinten verteidigt hat, ja. Der mit dem Tempo, ich habe den Namen vergessen, das war die City-Leihgabe, der Werderaner Außenspieler, der Schienenspieler, der ist dem ja wirklich komplett weggerannt und irgendwann war das dann halt so schlimm, dass sie auf Dreierkette umgestellt haben mit Benze Baini, Can und Waldemar Anton, der nach einer Verletzung zurückkam und dann musste Maxi Bayer auf einmal den Wingback geben. Das ist ja jetzt ja, also war schon sehr positionsfremd, wie er da eingesetzt wurde, sagen wir es so.
Habe jetzt nicht mehr so im Kopf, wer gegen Stuttgart jetzt zum Beispiel noch auf der Bank saß, aber Julien Durenville oder hat er da gestartet?
Nee, der war auf der Bank. Der wurde auch eingewechselt, ganz gegen Ende. Ja, Rainer, wie immer.
Genau, genau.
Chukwuemeka noch nicht.
Nee, der war raus.
Ja, die
aber es war auf jeden Fall noch ein bisschen. Genau, es war halt noch ein bisschen was da. Julien Durenville finde ich eigentlich immer recht belebend fürs Spiel. Gerade im Gegensatz zu, ich will mich jetzt echt nicht drauf einschießen, das soll jetzt kein Bashing-Podcast sein, aber also gerade im Gegensatz zu anderen Außenspielern, die wir haben, hätte Julien Durenville da vielleicht noch mal ein bisschen was mit in die Partie reingebracht. Ja, und so ist es dann halt am Ende eine Niederlage gewesen, die auch tabellarisch sofort tierisch wehgetan hat. Ne? Ich meine, die Bundesliga ist noch irgendwie halbwegs nah beieinander, aber der VfB Stuttgart ist auf Platz 5 6 Punkte schon weg vom BVB. Ne? Und Leipzig 7 Punkte auf Platz 4. Da fängt dann die Champions League langsam an. Man ist noch so ein bisschen in Schlagdistanz. Es sind ja auch noch 13 Spiele, aber ja, das tat schon auch tabellarisch halt einfach weh. Ne? Nicht nur für die Psyche und hier vielleicht ein bisschen Aufbruchsstimmung erzeugen, war das halt schlecht, dass da das erste Spiel direkt in die Hose ging. Sondern auch, wenn du dir rein tabellarisch die Fakten dazu anguckst, war das schon echt eine.
Das fand ich grundsätzlich sehr bedenklich. Auch der Mannschaft muss es eigentlich klar gewesen sein, dass das in Hinsicht auf Champions League so eine Art kleines Endspiel war. Die mussten punkten gegen einen direkten Konkurrenten und wären dann wieder mittendrin im Kampf um die Champions League-Qualifikation gewesen. Und da erwarte ich auch dann einfach eine mehr endspiel-like Einstellung. Ne? Also, dass ich auf dem Platz sehe, dass ja, man sich einfach ein bisschen mehr anstrengt, mehr Mühe gibt als gewöhnlich. Und das hat mir komplett gefehlt. Das war halt so, die sind auf den Platz gegangen und haben den Eindruck vermittelt, als ob einfach irgendeins von den 34 Bundesligaspielen irgendwo am Anfang der Saison gewesen wäre. Und da fehlte mir so ein bisschen einfach, ja, Sammer würde jetzt sagen, die Galligkeit, aber also so eine Endspielstimmung, Endspieleinsatz, Aggressivität.
Wenn wir schon mal von hier bedenklich reden, also ist halt einfach grundsätzlich bitter, wenn ein Verein wie Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart spielt, der, ich glaube, 2,5 Torchancen hatte und das halt ausreicht und ist halt, man trotzdem nicht aus dem Stein rausgegangen ist und irgendwie gedacht hat, das war jetzt irgendwie unverdient, dass Dortmund das Spiel verloren hat.
Ja, das meinte ich eben. Ne? Stuttgart musste noch nicht mal gut sein, um da Punkte mitzunehmen. Früher hattest du wenigstens, wenn du gerade bei Heimspielen, hattest du wenigstens das, dass da echt ein guter Gegner mit einem Mördertorwart oder so kommen musste, damit wir da jetzt nicht die 3 Punkte zu Hause behalten. Aber so viel musste Stuttgart da jetzt gar nicht leisten. Ne? Und ja, Daniel Siebert hatte auch nicht den besten Tag. Ist noch freundlich ausgedrückt. Aber der hat ja auch nichts Spielentscheides versaut, ne? Also da kannst du dich schön drauf einschießen und ich fand die Linie auch katastrophal und Rias sonst Platzverweis hat mich auch null überrascht, beziehungsweise kam dann halt auch irgendwie irgendwann mit Ansage und irgendwann wussten die Stuttgarter auch, dass sie den halt weiter piesacken müssen. Da wäre vielleicht auch noch was gewesen, wo du mal als Niko Kovac vielleicht hättest reagieren können. Ich weiß nicht, ob er Riasson noch nicht so gut genug kennt, um zu wissen, dass der jetzt gleich austicken wird. Wäre noch eine Möglichkeit. Aber es hat halt am Ende, ne, du hast einen Hass oder eine Hassfigur, auf die du dich konzentrieren kannst, auf die sich dann 75.000 gut einigen können, aber mit dem Spielverlauf hatte der eigentlich auch recht wenig zu tun.
Naja, ich meine, ein Stiller hätte schon viel früher eine gelbe Karte kriegen können und wäre auch eigentlich ein Kandidat gewesen, schon viel früher mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen. Wenn der Schiedsrichter die Zweikämpfe alle gleich gewichtet hätte. Aber daran lag es.
Das ist halt genau so ein Ding, so im Stadion wirkte schlimmer, als es eigentlich war. Also, dass du halt, ich habe dann kurz darauf auch noch mit einem Kumpel geschrieben, der meinte, ja, Can hätte auch, glaube ich, schon sehr früh mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können. Du hast ja wirklich schon gesagt, das war wirklich nichts Spielentscheidendes. Also es war ja kein Elfmeter oder irgendwie, der nicht gepfiffen wurde oder gepfiffen wurde. Es war einfach so, ja, viele kleine Entscheidungen, die sich dann halt einfach hochgestaut haben zu einem großen Five-Konzert, sag ich mal.
Ja, da gab es noch ein zweites Spiel, wenn wir von dem Stuttgart-Spiel wegkommen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte müssten wir bearbeitet haben. Zum Glück gab es noch ein zweites Spiel, was ein bisschen positiver war, nämlich dann das Champions League Playoff-Spiel, heißt es ja offiziell, das Hinspiel davon, dann bei Sporting Lissabon am vergangenen Dienstag. Und das hat der BVB mit 3:0 gewonnen. Und da sah es aber nach 45 Minuten auch nicht unbedingt nach aus. Also zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, die wir da gesehen haben. Und in der ersten Halbzeit könnte ich jetzt, glaube ich, wieder die gleiche Kritik aus dem Stuttgart-Spiel vortragen. Keinen richtigen Plan zu sehen, nicht wirklich zu wissen, wie man da jetzt ein Tor schießen soll. Und dann ist irgendwas in der zweiten Halbzeit passiert oder in der Halbzeitpause. Und da weiß ich zumindest, dass Sascha sich das auch nicht so wirklich erklären kann. Der ist auch nämlich immer noch, hat das immer ratlos bei uns in die Redaktion geschrieben und fragt sich bis heute wahrscheinlich noch, was Niko Kovac dem in der Pause erzählt hat.
Keine Ahnung, also ja, manchmal verzweifelt sie an der Mannschaft auch einfach. Immer wenn du denkst, du kannst dir irgendwas gewiss sein, dann machen sie wieder was komplett anderes. Und das war in diesem Spiel ja auch so. Also in der ersten Halbzeit, wie man die Angriffe vorgetragen hat, das war alles überhaupt nicht abgestimmt, nicht zielstrebig. Lissabon hat uns dabei eigentlich sogar noch relativ einfach gemacht, indem man uns gar nicht irgendwie so aggressiv angelaufen hat, nicht groß bis zur Mittellinie im Spielaufbau gestört hat. Aber danach hatten wir überhaupt keinen Plan, was wir mit dem Ball anfangen sollten, sobald wir da in der gegnerischen Hälfte waren. Und dann ist Pause und die kommen wieder, stehen auf einmal 10, 15 Meter höher, haben Torchancen, Laufwege stimmen, das 3-0, den Konter, sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Dann kreuzen die Laufwege und der Ball wird genau dann abgespielt, wenn er abgespielt werden muss und Adeyemi macht den richtigen Laufweg. Das war ja gut, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Ich finde das total mysteriös. Ich weiß nicht, was Kovac in der Halbzeit gemacht hat. Keine Ahnung. Also der Ansatz die Erklärung von Christoph Kramer, die fand ich halt ja sehr interessant, der dann sagte, dass man nach vorne sogar langsamer gespielt habe, um dann einfach aber auch den Strafraum besetzt zu haben, um dann mit Flanken operieren zu können. Und fand ich sehr interessant. Aber warum den in der ersten Halbzeit diese Idee offensichtlich nicht gekommen ist, ich habe keine Ahnung. Jetzt dürft ihr das mal erklären. Erleuchte
Anton,
mich.
Anton, hast du es verstanden, was da passiert ist?
Ich fand das Gegenpressing einfach deutlich klarer in der zweiten Halbzeit, also nach Ballverlusten, so insbesondere kurz nach der Halbzeit. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine Szene ganz prägnant irgendwie im Kopf, wo, ich glaube, Svensson oder so sich in den Zweikampf da regelrecht reinwirft. Ansonsten, ich fand es defensiv eigentlich deutlich besser. Also in der ersten Halbzeit war das ja wirklich ein Hühnerhaufen. Da hat man auch wirklich Glück, dass man nicht irgendwie mit Einzelnen in Rückstand gerät. Diese eine Lattenkracher alleine irgendwie
Der läuft gegen sieben Dortmunder alleine aufs Tor zu. Keiner
hat es war eine Katastrophe. Also ich dachte, wir hätten alle unser Lattenglück letzte Saison aufgebraucht, aber da war anscheinend noch so ein paar Reste in der Tube. Ansonsten, es klingt so doof, aber ich glaube, das 1-0 war auch einfach so ein bisschen Dosenöffner. Also da hat halt einfach dann Dinge funktioniert und dass man ja dann auch einfach ein bisschen mehr Platz offensiv hatte, ist so das Einzige, was mir so als mögliche Erklärung einfallen würde. Aber
ja, du hattest vor dem
1-0. Einen rationalen Ansatz habe ich auch nicht.
Du hattest vor dem 1-0 ja auch schon mal eine große Chance, wo dann halt Guirassy im Strafraum angespielt wird und er zurücklegt auf den durchgelaufenen Adeyemi und der vom Elfmeterpunkt auf Tor schießt, nicht ganz platziert, aber wo du eigentlich auch schon das 1-0 machen konntest, musstest. Auch so ein Spielzug hast du in der kompletten ersten Halbzeit nicht mal ansatzweise gesehen.
Ich glaube, da wird das Bochum-Spiel, wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich schon mehr, wird das ein bisschen Aufschluss geben darüber, ob das jetzt einfach Zufall war und man sich wieder kurzzeitig besinnt hat und oder wieder daran erinnert hat, was man eigentlich machen kann oder ob es schon mit System war. So ganz erschließt sich es, glaube ich, niemandem bisher. Und ich hoffe, Niko Kovac weiß, warum das so passiert ist und die Mannschaft weiß es. Ja, dann würden wir es dann halt sehen. Das ist natürlich ein wichtiger Sieg gewesen, wenn es darum geht, dass man jetzt ja am nächsten Dienstag da im Westfalenstadion spielt gegen Sporting mit einem 3-0. Da müsste es echt schon jetzt erstmal mit dem Teufel zugehen, damit man da jetzt dann noch wirklich in arge Bedrängnis kommt. Und so besteht zumindest die theoretische Chance, sich so ein bisschen Selbstvertrauen zurückzuholen und daran zu arbeiten, vielleicht dann auch nicht mit dem Stammpersonal zu spielen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das gibt der Kader auch eigentlich kaum her, da großflächig durchzurotieren. Muss vielleicht auch nicht sein. In der jetzigen Lage wahrscheinlich auch gar nicht so schlau. Die sollen sich vielleicht mal lieber finden und zusammenspielen und das spielen, was der Trainer gerne von ihnen möchte. Aber so ist es natürlich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel und hoffentlich ein guter Fingerzeig in die nächsten Wochen. Ja, und der Rest ist halt, wie gesagt, ein bisschen schwer zu bewerten, was Niko Kovac halt angeht. Er kommt natürlich auch insgesamt so über die Schiene, die Anton gerade eben schon zu Mike Thulberg halt gesagt hat, über das Emotionale und sowas. Ne? Ich glaube, das ist das, wofür Niko Kovac ja auch eigentlich bekannt ist. Ne? Auch seine Pressekonferenzen. Ich habe mir bisher noch die nach dem Stuttgart-Spiel habe ich vollständig gehört. Aber das, was man so von ihnen mitschneiden kann, ist halt auch, dass er das Vokabular hauptsächlich bedient. Ne? Jetzt vor dem Bochum-Spiel ist, glaube ich, die Rede von Herz gewesen und von Leidenschaft und auch vor dem ganzen Sporting-Spiel war dann auch wieder, ne, Hauptsache, wir kämpfen und so. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich auch das Einzige, was noch groß wirklich für Niko Kovac gesprochen hat, weil er in Frankfurt zum Beispiel auch gezeigt hat, dass er damit ja auch wirklich Leute erreichen kann, dass er auf dieser Motivations- und emotionalen Ebene ja gar kein Schlechter zu sein scheint. Wie mache ich daraus jetzt eine Frage, damit ihr dazu was sagen könnt?
Er hat ja letztendlich auch gar nicht viele andere Möglichkeiten. Du hast jetzt am Anfang hast du englische Wochen. Es ist sowieso ja schon fast das letzte Saisondrittel angebrochen. Ohne, du hattest keine Winterpause. Was willst du da ohne große Vorbereitungszeit neuen Fußball implementieren? Das funktioniert einfach nicht. Er kann eigentlich nur auf dem bisschen aufbauen, was Wahrscheinlich ihn da hinterlassen hat und versuchen da irgendwie ja über Einsatz, über diese ganze Rhetorik da mehr rauszukitzeln, als vorher da war. Aber er kann vielleicht halt auch so Nuancen taktisch verändern, dass ja, aber dass er auf einmal eine komplett neue Spielphilosophie implementiert. Das wäre total unrealistisch, das von ihm zu erwarten. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, das tut aber auch, glaube ich, hoffentlich niemand oder die wenigsten. Weil das wäre wirklich unfair, das von ihm zu erwarten. Man könnte jetzt irgendwie argumentieren, dass er dann demnächst mal irgendwann in irgendeiner Länderspielpause Zeit hat dafür oder sowas. Aber beim BVB ist ja da dann auch wieder keiner da in der Länderspielpause von den Profis. Also ein paar werden sind immer schon mehr, noch die da. Zu Hause bleiben. Ja, auch ein guter Punkt. Aber es sind wahrscheinlich dann doch noch zu viele unterwegs, um da wirklich was einzustudieren. Ja. Wir behalten das natürlich weiter im Auge. Es geht jetzt ging jetzt gegen den beim VfL Bochum. Dann muss ich jetzt überlegen, spielen wir zu Hause gegen Augsburg. Union Berlin. Dann ist noch ein Auswärtsspiel. Dann ist das Heimspiel gegen Augsburg. Pauli, sehr gut. Danke, Sascha. Und dann das Heimspiel gegen Augsburg. Pro Seite wäre wahrscheinlich, dass das jetzt Gegner sind, die der BVB ja aber dann auch eigentlich bezwingen muss. Weil also es ist jetzt keiner mehr aus dem oberen Drittel großartig mit dabei, sondern alles Mannschaften, die hinter dem BVB stehen. Und das sind auch gar nicht mehr so viele Mannschaften, die hinter dem BVB stehen. Deswegen bietet sich das vielleicht an, um dann doch mal Punkte zu holen. Und ich glaube, auch nur über diese Schiene kommst du halt auch wirklich wieder dahin, dass du wirklich noch mal nach oben was machen kannst. Weil du Sicherheit kriegst, weil du Motivation dann nochmal zusätzlich kriegst und weil du dann halt vielleicht irgendwie irgendetwas einspielen kannst, weil es ein bisschen besser läuft, weil der Druck ein bisschen raus ist. Wie optimistisch, Anton, gehst du denn in den nächsten Wochen, was das Ganze angeht?
Mein Optimismus war nach dem Sporting-Spiel oder vor dem Sporting-Spiel eigentlich echt auf dem Tiefpunkt. Also ist echt lange her, dass ich mit so wenig Optimismus oder mit so viel Hoffnung in ein Champions-League-Spiel reingegangen bin. Ich glaube, es hängt jetzt wirklich einfach von der Konstanz ab. Also das sind jetzt eigentlich einerseits natürlich Gegner, die du schlagen musst, aber andererseits auch genau die Gegner, die Borussia Dortmund immer in letzter Zeit oder in den letzten Jahren Punkte abgeluchst haben. Sei es durch gute Defensivleistung und Dortmund wusste nicht, was sie mit dem Ball dagegen machen konnten. Oder einfach, weil sie ekelhaft waren und wie soll ich sagen, einfach genau das zerstört haben, was Dortmund eben spielen wollte. Ansonsten, ja, wenn man jetzt halt mehrere Spiele mal hintereinander Erfolgserlebnisse abschließen könnte, also jetzt nicht nur das eine Sporting-Spiel und dann, weiß nicht, spielt man wie immer unentschieden in Bochum und dann wieder zu Hause, dann auswärts in Pauli gewinnt man mal und dann verliert man halt direkt das nächste. Ich glaube, wenn du halt in dieser Phase keine Konstanz in den Punkten aufbauen kannst, wird das enorm schwer. Wenn du jetzt irgendwie eine kleine Serie startest, kann das mit Blick auf die Tabelle schnell wieder ein bisschen rosiger aussehen, als es jetzt tut. Schwer zu sagen, was dann im Endeffekt realistisch ist, weil, sind wir ehrlich, in dieser Saison ist die einzige Konstante, dass keine Konstanz da ist.
Sascha, von Berufsskeptiker eigentlich. Wie ist es mit deinem Optimismus?
Also ich hasse eigentlich diese Phrase mit von Spiel zu Spiel gucken, aber ich glaube, was anderes geht gar nicht, weil ich kann mir wirklich für das Spiel in Bochum genau zwei Szenarien vorstellen. Entweder die zweite Halbzeit in Lissabon hat halt wirklich Selbstvertrauen gebracht, eine breite Brust und man sieht, dass man was erreichen kann und spielt so weiter. Ich traue der Mannschaft aber genauso zu, dass sie sagen, oh, es läuft ja wieder. Und das wird man wahrscheinlich schon in den ersten 10 Minuten sehen, wenn Julian Brandt oder wer auch immer anstatt den Ball einfach mit dem Innenriss versucht, kunstvoll mit der Hacke weiterzuleiten. Wenn du das siehst, dann weißt du schon, da ist wieder die Selbstzufriedenheit, Heidi, in der Mannschaft drin und die denken, es läuft alles von selbst. Ich kann mir beides vorstellen, deswegen weiß ich echt nicht, wie die nächsten Spiele ausgehen.
Das klingt alles so realistisch, leider. Also, das ist ja auch, es ist ja noch nicht mal so, dass man negativ sein möchte oder sowas, oder dass man ja auch eigentlich versucht, ein bisschen positiv zu denken oder so. Aber ich habe die Apps auch jetzt schon zu oft gesehen und weiß genau, was du meinst. Also ich habe die Bilder ja direkt vor meinem Auge, die du beschreibst. Also es würde mich echt kaum überraschen, dass gibt's wieder einen Rückpass zu Kobel und der haut wieder halb am Ball vorbei oder rettet das dann noch irgendwie.
Also die Mannschaft, ja, okay, die kippt sehr schnell von Selbstbewusstsein zu Überheblichkeit. Und das muss die in den Griff kriegen. Und wenn sie es jetzt nicht in den Griff kriegt, dann wird es in die Hose gehen. Wenn sie es in den Griff kriegen, dann sind die nächsten Spiele halt ja durchaus so, dass man da ein bisschen Boden gut machen kann.
Hoffen wir es. Und wie die Mannschaft ist, hast du gerade schon angesprochen von ihren Eigenschaften her und dem, was man so wahrnimmt. Ein bisschen was wurde aber an der Mannschaft dann ja doch wieder umgestellt, weil es war ja mal wieder ein Wintertransferfenster und bei Borussia Dortmund hat sich das mittlerweile auch mit guter Tradition durchgesetzt, dass man da wieder alles retten muss und dann wieder ganz schnell irgendwelche Leute holt. Und so gab es auch in diesem Winter. Es klingt so, als hätte man sich damit Zeit gelassen oder sowas, oder hätte man dann so schön verteilt über die letzten Wochen Spieler geholt. Nee, eigentlich war immer am Deadline-Day und am 30. Ne? Ich glaube, Svensson kam schon am 30. Und den Rest hat man dann einen Tag später dann halt geholt. Man hat reagiert, zum einen auf die schlechte Situation auf der Außenverteidigerposition. Da hat man Daniel Svensson sich geholt. Erstmal zur Leihe vom FC Nordsjælland, aber den kann man, glaube ich, dann auch fest verpflichten, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, damit man auf der Linksverteidigerposition mal noch eine andere Option hat, die nicht Rami Benzebaini heißt oder Julian Riasson, der die Seiten wechselt, oder Jan Kutto, der irgendwie noch nicht so in Dortmund angekommen ist und dann auch noch die Seiten wechseln müsste. Oder eben Almoguera Kaba, der ja es auch schon versucht hat, aber vielleicht auch noch nicht so regelmäßig Bundesliga-Niveau erreichen kann. Vielleicht mal, bevor ich euch frage, vorweg meine Meinung. Ich war mal angenehm überrascht davon, dass man sich jetzt nicht aus dem Bundesliga-Mittelfeld sich irgendeinen Linksverteidiger geholt hat, sondern dass man zumindest mal jemanden geholt hat, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hat, wenn man wenn man sonst nur Bundesliga oder so ein bisschen was aus den anderen Ligen mitschneidet. Ich finde, das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. Wir haben immer ganz viele Verpflichtungen von irgendwelchen Bundesligaspielern oder Spielern, die man kannte, getätigt. Ne? Pascal Groß war jetzt kein Bundesligaspieler, aber halt auch einer, den man ja schon irgendwie kannte und dessen Nase man halt kennt. Und deswegen finde ich es zumindest mal interessant, dass man da jemanden geholt hat, den man da jetzt nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte. Oder liegt das nur an mir und Anton kannte Daniel Svensson schon seit Monaten?
Ich wünschte, ich könnte das sagen, wäre aber gelungen. Aber ja, eigentlich kann ich ziemlich viel von dem unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also mal wirklich was Neues in Sachen Scouting, mal weg von diesem mittelmäßige Bundesligaspieler holen. Ich habe immer das Gefühl, dass das so eine Art Trotzreaktion war auf die Jahre, in denen man sich eigentlich primär nur mit Top-Talenten verstärkt hat und dann ja auch immer wieder so Debatten kamen wie Mentalitätsdiskussionen und kann eine Mannschaft aus solchen jungen Spielern überhaupt funktionieren? Also denke ich insbesondere an die letzte Thomas-Tuchel-Saison, wo man einen Haufen an neuen Talenten verpflichtet hat und halt auch wenig Konstanz drin hatte. Oder die erste Favre-Saison, wo das eigentlich meiner Meinung nach auch ein bisschen ähnlich daherkam. Und da war auch immer dann der Schrei groß nach Spielern, die sich wieder mit dem Verein identifizieren. Und ich glaube, dass eben die Reaktion darauf war, dass man Spieler holt, die eben schon in der Bundesliga gespielt haben und in Klammern wissen, was es heißt, für Borussia Dortmund zu spielen, was auch immer das heißen mag, aber so in dieser Kehre dann man eben die ganze Zeit gesucht hat. Aber dass das eben auch eine Strategie ist, die ihre Limits hat, haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen. Und folglich war das eigentlich eine sehr gute Idee, mal wieder sich ein bisschen breiter aufzustellen mit Svensson, der mir in seinem Debüt gegen Sporting eigentlich echt gut gefallen hat. Hat eine ähnliche Rolle gespielt wie Benzebaini, dass er im Ballbesitz relativ verkappt vor der Abwehr gestanden hat und hat sicherlich am Anfang auch nicht ganz glücklich ausgesehen mit einigen Ballverlusten, aber dann mit zunehmender Dauer kam er doch echt gut in das Spiel rein und ja, hat einfach wirklich gezeigt, dass er in der aktuellen Verfassung auf jeden Fall einer ist, der der Mannschaft helfen kann.
Fand ich übrigens deine Beobachtung sehr gut und fand ich auch sehr überraschend. Man hat nämlich dann endlich mal auch als Backup einen Spieler geholt, der auch die Spielweise des Spielers, den er jetzt ersetzen soll, halt auch machen kann. Also Benzibaini hat in den letzten Spielen ja auch im Ballbesitz, ist halt eher auf die defensive Sechserposition gegangen. Und mit Svensson hat man jetzt einen Spieler, der das auch kann. Die Transferstrategie zuletzt schien mir immer so, dass man für die gleiche Position zwar möglichst unterschiedliche Spieler, also wie auf der rechten Seite Riasson und Kuto, die können nicht das gleiche spielen. Diesmal hat es mal für die Linksverteidigerposition, hat man es aber jetzt wirklich mal geschafft, dann wohl zwei Spieler zu haben, die sich auch 1:1 ersetzen können, weil sie halt auch das gleiche spielen können. Und das finde ich grundsätzlich erstmal positiv und auch sinnvoll.
Problem, also zumindest an der Stelle erkannt und auf der Position was getan. War wahrscheinlich auch die Position, wo wir alle im Dezember gesagt hätten, dass da muss der BVB am ehesten was tun. Kurz der Vollständigkeit halber, Daniel Svensson ist 23 Jahre jung, tut mittlerweile weh zu sehen, 2002 geboren und dann ist man schon 23 Jahre alt. Das ist verrückt. Komme ich immer noch nicht so ganz mit klar. Schwedischer Nationalspieler mit einem Spiel bislang für die Auswahlmannschaft und eben ein Linksverteidiger, kann zwar auch ein bisschen im Mittelfeld spielen, aber hauptsächliche Position ist dann eben die Verteidigung. Und ausgeliehen ist er eben vom FC Nordsjælland. Und es gibt eine Kaufpflicht mit Bedingungen, sagt mir transfermarkt.de und war halt auch das, was ich so grob im Hinterkopf hatte. Dürfen wir also auf mehr gespannt sein. Die Datenlage, die wir jetzt bisher gesehen haben, ist eben halt noch relativ dünn. Aber jetzt, wo sich Benzibaini dann auch direkt wieder verletzt hat, hat man auch schnell gemerkt, dass das eine gute Entscheidung war, sich einen zu holen für die Außenverteidigerposition, wo es ja dünn besetzt war und wie gesagt anscheinend wir alle ja auch den Bedarf gesehen haben. Jemand, wo wir vielleicht nicht unbedingt den Bedarf gesehen haben, ist Diant Ramay wahrscheinlich, nämlich ein Torhüter, was ist das Adjektiv zum Kosovo? Der hat eine kosovarisch? Also er hat eine Staatsbürgerschaft in Deutschland und Kosovo, ist in Stuttgart geboren. Und ist jetzt von Ajax Amsterdam verpflichtet worden, ein Torhüter. Und das war jetzt wahrscheinlich nicht das, was der BVB-Fan sich direkt gewünscht hätte. Wir brauchen einen neuen Torhüter. Der ist eben von Ajax Amsterdam gekommen für rund 5 Millionen, wurde aber direkt erstmal weiterverliehen zum FC Kopenhagen, was dann eben zu zeigen scheint, auch bis Ende 25. Also bis zum Ende der laufenden Spielzeit, was aber auch wahrscheinlich erstmal zeigt, dass das eine Investition eher in die Zukunft ist. Auch da wieder, würde ich jetzt wieder sagen, jemand, den man jetzt nicht unbedingt vorher so auf dem Schirm hatte, hat mit seiner deutschen Vergangenheit und eben war bei Eintracht Frankfurt, dann auch schon bei Heidenheim zum Beispiel. Also ist jetzt nicht ganz so weit weg gewesen, wie Daniel Svensson es zum Beispiel war, aber trotzdem vielleicht nicht jemand, den man jetzt so standardmäßig auf dem Schirm gehabt hat. Bin auch recht gespannt, was man mit ihm jetzt so vorhat und wo der Weg jetzt weiter so hingeht, ob das jetzt dann irgendwie dann ein Ersatz für Alex Meyer dauerhaft dann vielleicht sein soll oder man dann irgendwann sagt, der geht jetzt auch erstmal in die dritte Liga, wobei ich mir das nicht vorstellen könnte, wenn man extra 5 Millionen für jemanden aus Amsterdam ausgibt, das wäre eher komisch. Oder ob man schon direkt an Gregor Kobel ein bisschen rumsägen möchte an seiner Position. Auch was man vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht verstanden hätte in Dortmund, weil Gregor Kobel da ja noch jemand war, der uns ganz oft Punkte gehalten hat und Da war ich immer noch relativ der Überzeugung, dass es der beste Torhüter der Bundesliga war. Aber in dieser Saison hat man, glaube ich, auch häufig die Defizite von Gregor Kobel gesehen. Er holt zwar immer noch gute Bälle raus, hat immer noch Situationen, in denen er uns auch mal im Spiel hält, auf jeden Fall. Will ich jetzt auch nicht kleiner reden. Aber gerade fußballerisch merkt man ja doch die Defizite, die Gregor Kobel einfach hat. Na, wenn man dem den Ball zurückspielt, dann ist das Beste, was passieren kann. Na, das Beste ist ein kurzer Pass auf irgendeinen, der noch frei steht. Das Zweitbeste, was passieren kann, ist dann, dass der Ball einfach lang nach vorne geschlagen wird und dann irgendwo anders in Gefahr ist. Sodass ich da jetzt zumindest nachvollziehen könnte, wenn man sich da zumindest anderweitig orientiert. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, dass wir Kobel unbedingt rausschmeißen sollten. Auf gar keinen Fall. Dafür ist er halt einfach auch ein zu starker Torhüter an sich und das ist ja die Hauptrolle. Aber dass man da zumindest drauf reagiert, was man da in den letzten Monaten bei Gregor Kobel gesehen hat, könnte ich zumindest nachvollziehen. Und bei Sascha weiß ich jetzt auch wieder, dass er jetzt auch von dem spielerischen Gregor Kobel auch nicht der Größte
ist. Also grundsätzlich erstmal noch zu dem Transfer von Ramay. Ich meine, gelesen zu haben, dass er halt interessanterweise noch von Sven Mislintat zu Ajax Amsterdam geholt worden ist. Und jetzt halt auch noch während der Transferperiode, wo Sven Mislintat noch Kaderplaner vom BVB war, zu Borussia Dortmund gegangen ist. Also gehört vielleicht auch so ein bisschen zur Geschichte, warum man vielleicht auf ihn gekommen ist, obwohl man ihn sonst halt so hier nicht auf dem Schirm gehabt hat. Ja, ansonsten, es ist leider wirklich eine Position, wo man sich zumindest Gedanken machen muss. Zum Torwartspiel gehört nun einfach auch mal ein spielerisches Element, dass er am Aufbauspiel teilnimmt. Alex Meyer macht das halt super. Das kann man mit Sicherheit, also das ist für mich vom Fußballerischen her einer der komplettesten Torwarte, die ich gesehen habe. Das kann man von Kobel nicht erwarten. Aber man sieht halt sofort, dass er in der Spieleröffnung auf einmal so 3-4 Möglichkeiten mehr sind, weil er einfach Pässe spielen kann, die Kobel nicht spielen kann. Und der kann einfach Spieler erreichen, anspielen, die für Kobel völlig außerhalb der Reichweite sind. Und das ist zumindest ein Punkt, den man überdenken muss, wo man abwägen muss. Was ist der Mehrwert für dein Spiel? Ein Torwart, der auf der Linie unfassbar stark ist und dir viele Bälle rausholt? Oder bringt dir vielleicht nicht ein Torwart mehr, ja, mit dem du halt 4-5 Tore mehr kassierst, aber viel sicherer im Spielaufbau ist? Das ist auch das ist eine Entscheidung, die dann halt grundsätzlich ein Trainer treffen sollte, der in der nächsten Saison Borussia Dortmund trainiert, weil das für mich auch fundamental ist, ob man mit Kobel weitermacht oder nicht. Davon wird auch abhängig sein, wie man spielen wird oder wie man spielen kann.
War übrigens nicht Stammtorhüter bei Ajax Amsterdam, ne? Also das sollte man vielleicht auch noch eben erwähnen, da mal ein Spiel in der Eredivisie gemacht.
Sind ein paar Fragezeichen ein an dem Transfer, finde ich. League
schnappen können, ja. Genau, das schon. Anton, was glaubst du, mit welchem Plan man diese Verpflichtung überhaupt eingegangen ist?
Ich glaube, dass durch Kobel und Beraterteam signalisiert wurde, dass wenn Borussia Dortmund nicht in die Champions League kommt, dass man sich dann wahrscheinlich gegen England aufmachen wird. Heißt immer wieder, dass United und Chelsea, glaube ich, großes Interesse hätten. Was man vielleicht grundsätzlich mal zu Svensson und Ramay sagen kann, ich fand das grundsätzlich mal geil, dass das so Transfers waren, die wirklich aus dem Nichts gekommen sind. Also das ist keine 3 Wochen vorher schon irgendwie bei Sky Transfer-Update irgendwie schon so hier Dortmund tastet mal ab und fragt nach, ob der hier irgendwie die Spieler verfügbar sind oder so, sondern die Nachricht kam einfach und dann waren die Transfers de facto schon besiegelt. Das fand ich eigentlich mal ziemlich, ziemlich dufte.
Ich auch nicht.
Bezüglich Kobel und dem Aufbauspiel, für mich ist das aber auch ein bisschen aufs Coaching zu schieben, weil ich meine, dass Gregor Kobel Defizite als Fußballer hat, ist ja jetzt keine komplette Neuheit. Und unter Terzic und auch im ersten Jahr unter Rosa fand ich jetzt nicht, dass es so akut ins Gewicht gefallen ist. Natürlich hat man direkt den Vorteil, wenn der Keeper im Aufbauspiel mithilft, dass man eben einen Spieler einfach mehr hat. Aber dass es auch ohne geht, fand ich die 3 Jahre vorher eigentlich schon zumindest mal einen kleinen Beweis dafür. Zu Ramay nochmal muss man, also dass der von einem 40-jährigen Torhüter verdrängt wurde, weil das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube auch, weil er fußballerisch nicht auf dem Niveau war, wo der 40-Jährige war, habe ich irgendwo mal gelesen. Ist für mich eine kleine Alarmglocke, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte ein Spiel von ihm gesehen, deswegen maße ich mir da jetzt kein ganz großes Urteil an. Das wird sich einfach zeigen. Aber das ist, also, dass man grundsätzlich die Strategie fährt, dass man nicht komplett unvorbereitet in einen möglichen Kobelabgang geht, habe ich eigentlich grundsätzlich wenig auszusetzen.
Ja, könnte gut sein, dass man da so ein bisschen einfach auch mit der Gegenseite, also der Gegenseite, mit der Beraterseite von Kobel ein bisschen schon gesprochen hat und sich da was abzeichnet. Dann wäre es tatsächlich recht clever. Das, was du angesprochen hast mit dieser coaching-seitigen Sache, finde ich auch interessant, weil ich mir auch so oft denke, wir wissen doch, dass Gregor Kobel da Defizite hat. Warum bringen wir ihn immer wieder in diese Situationen rein und in diese zwingen ihn ja eigentlich schon teilweise dazu, dass er es wieder schwer haben wird und wir wieder über Kobel meckern? Also das müssen ja auch die Mitspieler wissen und trotzdem kriegt er dann nochmal den Rückpass oder so. Und auch andererseits, warum kriegt er denn dann auch nicht einfach gesagt, Gregor, ist gar nicht schlimm, wenn du den Ball einfach lang irgendwo ins Seiten ausballerst. Ist immer noch besser, als wenn du da irgendwas anderes mit versuchst und irgendwie versuchst, jemanden kurz anzuspielen. Weil, also es wirkt manchmal einfach so gezwungen und keiner macht's gerne, aber sie machen es trotzdem. Und das verstehe ich dann irgendwo nicht mehr, warum das dann notwendig zu sein scheint.
Man hat aber, fand ich, den letzten, also es ist nicht gut gelaufen, man hat wieder verstärkt versucht, mit Ballbesitz und Ballkontrolle zu arbeiten, statt mit Umschaltsituationen. Und wenn du halt Ballbesitz hast, brauchst du halt auch einen kontrollierten Spielaufbau. Und dann ist der Torwart natürlich ein deutlich stärkeres Thema, als wenn du einfach nur mit Umschaltsituationen versuchst, den Ball Richtung Mittellinie zu pölen auf einen Prellstürmer, der die Bälle dann in die Tiefe schickt. Also da finde ich schon, hat sich dann, wenn du Ballbesitz spielst, verändern sich auch die Ansprüche an den Torwart.
Klar, auf jeden Fall. Also soll ja jetzt auch nicht so sein, dass wir Gregor Kobel ganz aus dem Spiel nehmen und nur halt in diesen ja, Situationen, wo der Gegner dann doch wieder anläuft und wir dann doch wieder in Not kommen oder so, dass man da dann halt einfach eine andere, sicherere Lösung parat hätte. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Anstatt dann doch wieder Gregor Kobel anzuspielen und zu hoffen, dass es nicht komplett in die Fritten geht.
Es sind aber auch immer die gleichen Situationen, in denen da irgendwelche Fehler passieren. Also es ist immer, Kobel hat den Ball und links steht Schlotterbeck, rechter Innenverteidiger X und vor ihm steht der Sechser. Und es ist immer das Gleiche. Der Ball wird ihm vom Sechser zugespielt, damit er ihn eben lang schicken kann. Aber irgendwas geht immer schief und so gefühlt.
Da fand ich eine Szene.
Ja, ich glaube,
Szene in der ersten Halbzeit gegen Lissabon sehr bezeichnend, als Emre Can fast an der eigenen Grundlinie ziemlich unter Druck gerät und den Ball fast verliert, weil aus dem Mittelfeld, Sabitzer war, glaube ich, der fast noch am nächsten stand, aber hat auch 10, 15 Meter gedeckt und es hat sich keiner auf ihn zubewegt. Er hatte eigentlich nur die Chance, entweder ins Dribbling zu gehen oder auf Kobel zu passen. Das war, fand ich, noch nicht mal irgendwie so eine Coaching-Sache, sondern einfach nur, weil sich der Rest der Mitspieler sich das angeguckt hat und ja dann viel Glück gewünscht hat, anstatt sich dann halt auch wirklich in Position zu laufen. Also da fand ich diese Situation dann unter diesem Aspekt sehr bezeichnend. Und ich glaube, das ist auch häufig der Fall, dass dort zu wenig Laufarbeit dann einfach gemacht wird.
Klingt auch durchaus realistisch, ja. Ja, so viel zu Diant Demaei. Dann gibt es jemanden, über den wir nicht ganz so viel nicht ganz so viel reden müssen. Nein, ich wollte erst noch Sadi Özcan einschieben. Den kann ich nämlich ziemlich gut aussprechen. Der ist nämlich auch wieder da beim BVB, den hat man einfach, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, weil es da keine großen Diskrepanzen geben wird in den Meinungen, denke ich. Den hat man zurückgeholt, weil sich Felix Metscher verletzt hat und der auch mit einer Knieverletzung halt lange fehlen wird. Wie lange genau weiß man nicht, aber wenn man schon einen Leihspieler wieder zurückholt, dann wird es wohl, ja, bis zum Ende der Saison, denke ich mal, dauern oder irgendwann am Ende der Saison sieht man Felix Metscher dann vielleicht nochmal. Ja, und dann hat man sich halt gedacht, jetzt haben wir da wieder eine haben wir wieder halt einen Spieler weniger und ein Problem und der ist jetzt ausgeliehen zum VfL Wolfsburg und spielt da auch nicht. Also können wir den auch eigentlich wiederholen und dann können wir den einwechseln oder bei uns auf die Bank setzen. Das kann man meinetwegen so machen. Also da habe ich keine Bauchschmerzen mit oder so. Der kennt den BVB zumindest. Das ist ein Spieler, der ja sowieso wahrscheinlich auch, je nachdem wie die Leihe so ausgehandelt wurde, ja auch noch auf unserer Gehaltsliste stand oder zum Teil stand, steht. Und dann darauf zu reagieren, auf so eine Verletzung, das finde ich, also da sehe ich zumindest keinen großen Diskussionsbedarf. Das konnte man, denke ich, so machen. Oder wie sieht die Runde das?
Kein Widerspruch.
Nicht keine Bauchschmerzen, aber auch keine Luftsprünge.
Nee, absolut nicht.
Solide, also vernünftig solide, ja. Sinnvoll.
Ist auch einfach einer, den du mal bringen kannst, wenn du irgendwie eine Führung oder so, wenn du mal eine Führung hast, dass man die
für den seltenen Fall das.
Ja, für den seltenen Fall einer Führung kann man den auch mal bringen und der haut sich dann auch mal gut rein. Das ist ja, ist eigentlich, weiß ich nicht, so. Ja, der wird das Spiel nicht kaputt machen, aber wird sie vermutlich auch nicht gewinnen.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, Anton hat ihn eben schon mal angesprochen, den Mann, über den sich Sascha jetzt schon freut, dass ich den Namen noch aussprechen muss. Bei Anton ging es so gut von der Zunge, aber ich versuche es. Kani Chukwuemeka. Irgendwie so in der Ähnlichkeit. Wenn man es ganz schnell sagt, merkt das auch keiner, wenn es falsch ausgesprochen wird.
Das war eben mein Geheimnis. Einfach mit selbstbewusst, einfach ganz schnell.
War es Sascha, der in die Gruppe geschrieben hatte, dass Nobby Dickel wahrscheinlich froh ist, dass er immer nur den Vornamen brüllen muss?
Ja, ne? Das ist ja sowieso Nobbys Spezialgebiet.
Ja, das kann er. Kani dreimal rufen, das kriegt er wohl hin. Ja, der Kani ist auch neu beim BVB und kommt mal wieder auch der Tradition nach, dass wir uns aus der Premier League mal wieder einen Spieler ausgeliehen haben, der bei Chelsea nicht auf genug Einsatzzeiten kommt. Und so ist es eben er jetzt, der unsere Außenbahn nochmal verstärken soll und uns im Mittelfeld ein bisschen unter die Arme greifen soll. 21 Jahre jung, geboren übrigens in Österreich, in Eisenstadt, Staatsbürger von England und Nigeria. Und der BVB scheint aber zumindest eine Kaufoption zu haben. Mal gucken, ob wir die dann am Ende ziehen können, müssen, sollten. Ja, und bei Chelsea ist er eben so gar nicht zum Zug gekommen. Da bringt er es auf 134 Einsatzminuten. 116 davon in der Conference League, wo Chelsea wahrscheinlich jetzt nicht mit der ersten Elf immer aufgestellt haben wird. Ja, was machen wir aus dem? Das ist zumindest auch wieder jetzt keiner, den man kennt. Das ist keine Rückholaktion gewesen. Also kein Jadon Sancho wie letztes Jahr zum Beispiel. Wobei der ja zumindest gut geklappt hat. Aber es ist so die gleiche Kategorie von Spieler, die man jetzt halt schon mal hatte. Ne? In der Premier League gerade nicht zu Einsatzzeiten kommend, möchte sich also selber zumindest wieder ins Schaufenster spielen und sich selber präsentieren. Wird ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade untalentiert sein, wenn er es in jungen Jahren zum FC Chelsea geschafft hat. Aber ist zumindest jetzt auch keiner, wo ich jetzt schon viel zu sagen könnte, was er fußballerisch so mitbringt. Und bisher konnten wir auch nicht viel sehen, weil er schon ausgefallen ist im ersten Einsatz gegen Stuttgart und gegen Sporting war er zumindest wieder im
Kader. Jetzt wurde er eingewechselt tatsächlich. Wurde aber gegen Bochum ist jetzt wieder verletzt.
Und ist jetzt wieder verletzt, hat wieder Knieprobleme. Ja. Also große, große Erfolgsgeschichte bis hierhin. ja, was machen wir daraus? Im Prinzip ist der BVB damit mit einem plus minus Mittelfeldspieler aus der Sache gegangen, weil wir den Abgang von Daniel Mahlen noch hatten, der jetzt endlich seinen Willen gekriegt hat, wenn man den Geschichten so glauben mag und jetzt nicht mehr beim BVB spielen muss. Und so hat man das jetzt zumindest ausgeglichen. Kennt den irgendjemand?
Ich kannte den nur als freier Transfer, der mir mal irgendwann Football Manager mal vorgeschlagen wurde. Das ist jetzt natürlich.
Nein,
ja, der hat bei mir, bei Minia Bielefeld, grandiose Leistungen abgeliefert. Aber ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Tool, das man für Scouting nutzen sollte. Was man über das Spielerprofil hört, finde ich den eigentlich ganz interessant, weil er halt auch so ein Verbindungsspieler ist Und meiner Meinung nach dieser ganze Kader von Borussia Dortmund sehr darauf ausgelegt wurde, dass Julian Brandt funktioniert. Das fand ich, hat man im letzten Nuri Sahin-Spiel extrem gut gesehen, wo Gio Reyna auf einmal dann in der Startelf stand, der einfach null Dynamik nach vorne hat. Also Julian Brandt ist ja wirklich nicht gut dieses Jahr, aber was, der hat halt immer noch so diesen Effekt, dass er halt, wenn er den Ball bekommt, wirklich versucht, aktiv nach vorne zu gehen, relativ vertikal nach vorne zu spielen. Und wenn der halt nicht funktioniert, dann ist halt das komplette Umschaltspiel einfach so ein bisschen behäbig. Und wenn Chukwuemeka dann als Spieler funktioniert, wenn er irgendwann fit ist, glaube ich, kann das eigentlich ganz gut werden. Die Kaufoption, die halt dann eben gemunkelt wurde, ist relativ hoch, aber wenn das funktioniert, ist es halt zumindest mal eine gute Option, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, dass Chelsea irgendwie den Preis senkt, so wie letztes Jahr bei Ian Maatsen, sondern dass man eben einfach was Fixes hat, worauf man sich eben aufbauen kann.
Sascha.
Ja.
Der Experte für die englische Jugendarbeit.
Also grundsätzlich wird man sich ja bei dem Transfer nicht nur was gedacht haben, sondern man wird dem Spieler ja auch und seinem Berater ja auch wirklich eine Perspektive haben aufgezeigt haben. Der wird ja nicht von der Ersatzbank von Chelsea zu uns kommen und sich bei uns klaglos auf die Bank setzen. Also man wird ihm ja schon bei der Leihe auch wirklich gesagt haben, ja, wir setzen auf dich. Du kriegst ordentlich Einsatzzeit. Ansonsten macht es auch keinen Sinn, weil er gehaltstechnisch ja als Premier League Spieler mit Sicherheit auch nicht die günstigste Variante ist. Diese Leihe ist wirklich nur sinnvoll, wenn man auch wirklich plant, ihn jetzt, wenn er fit ist, in den nächsten Spielen auch einzusetzen. Das ist, der soll ja, wenn wir die Klausel nicht ziehen oder eine Option, die es vielleicht gibt, nicht ziehen, auch sogar vor der Club-WM schon wieder zurück nach Chelsea gehen. Das heißt, du hast gar nicht so viele Spiele. Da jetzt, den jetzt so langsam zu akklimatisieren und in die ersten 5 Spiele mal so zum Ende hin reinzubringen, dann wäre diese ganze Leihe komplett sinnfrei. Man wird sich bei Borussia eigentlich schon von ihm versprechen, dass er uns sofort was bringt, sofort einsatzbereit ist und wird ihn dann wohl auch, wenn er fit ist, sofort bringen. Für wen jetzt? Ich weiß nicht, ich vermute mal eher so für Sabitzer, was auch nicht ganz unverdient wäre. Also er ist, wenn ich das richtig verstanden, er ist kein offensiver Außen, er wird nicht die Malenposition bekleiden. Dafür hätte man ja eigentlich den Cheek hier auf dem Schirm. Er wird halt eher so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, halt eher so auf einer Linie vielleicht so ein bisschen zurückgezogener zu Brandt sein Einsatzgebiet haben. Oder?
Das, was ich gelesen habe, stimmt auf jeden Fall. Also wird auf jeden Fall mit dem gerade vorgehen.
Ja.
Aber, jetzt habe ich einen Punkt vergessen, den ich machen wollte. Eben hat es noch Sinn ergeben. Vielleicht fällt er mir wieder ein.
Ich würde vielleicht an der Stelle noch, weil Anton es eben angesprochen hat, nochmal kurz über Giovanni Reda reden, wo ich auch mittlerweile schon ein bisschen konsterniert bin, muss ich sagen. Also das tut mir auch einfach leid für den Jungen, aber der bringt auch einfach wenig mit, wenn der jetzt mittlerweile eingewechselt wird. Das war ja mal ein Spieler, der recht, ja, der super jung zum BVB gekommen ist, schwierige Zeiten dann auch hier durchgemacht hat mit weit weg von Familie und Corona und blablub und dann doofe Verletzungen und so alles. Deswegen tut es mir halt im Herzen weh, aber der bringt halt auch so wenig mit fürs Spiel, wenn er reinkommt und da mal 30 Minuten spielen darf oder auch mal in der Startelf steht oder sowas. Da weiß ich im Moment auch nicht mehr, ob ich mich freuen soll, wenn ich den auf dem Rasen für Borussia sehe, weil das so wenig ist, leider.
Für mich leider momentan halt so das Paradebeispiel für das Wort Stehgeiger. Also er ist relativ wenig präsent auf dem Platz, einen relativ geringen Aktionsradius, ist aber technisch gut. Also er kann ja, wenn er den Ball am Fuß hat, er kann damit ja was anfangen. Nur ist er viel zu selten dann in den Situationen, in den Zonen, wo das halt gefragt wird. Das finde ich total schade. Also der hat fußballerisch unfassbar viel Talent oder wirklich ein sehr großes Talent, aber schafft es nicht, dass das wirklich Gewinn bringt für die Mannschaft dann auf den Platz zu bringen.
Gefühlt hat er auch irgendwie sehr viel Dynamik verloren. Ich weiß nicht, ob das durch seine Verletzungen gekommen ist und sowas alles, aber das war ja mal ein Spieler, den du reingebracht hast und der da auch ordentlich rumgewirbelt hat, so wie, weiß ich nicht, jetzt in Dürrenwild oder sowas, vielleicht nicht jetzt in dem Tempo oder so, aber auch in viel ins Dribbling und einfach, ja, dynamisch da versucht hat, auch mal durchzugehen, aber das ist ja auch eigentlich nicht mehr da. Das ist echt schon besorgniserregend schon fast, tut mir sehr leid.
Wäre ja vermutlich auch ein Kandidat für einen Wechsel in der Winterpause gewesen. Da gab es ja immer mal Gerüchte, dass das AC Mailand, glaube ich, an ihm ran war. Vermutlich ohne die Verletzung von Metscher wäre das vielleicht auch nochmal ein Thema gewesen.
Anton, du wolltest gerade schon was sagen?
Ja, also das, ja, Rainer, ich wollte dir eigentlich nur zustimmen mit der Dynamik. Also das ist halt, ich glaube, diese Saison unter Marco Rose, wo er, ich glaube, 2 Spiele gemacht hat und jeweils immer direkt wieder ausgewechselt wurde, weil er sich wieder verletzt hat, beziehungsweise weil die alte Muskelverletzung immer wieder neu aufgegangen ist, die hat seiner Karriere halt wirklich, wirklich einen Schnitt, also so einen Schnitt in seiner Karriere gemacht. Also das war wirklich bitter anzuschauen. Und wenn man halt wirklich mal zurückdenkt, so, ich glaube, unter Corona-Bedingungen noch, also die Favre-Terzic-Saison, da war er wirklich, wirklich einer der wenigen Lichtblicke. Oder anfangs unter Rose noch diese ersten 3 Spiele, ich glaube 2 Tore oder so hat er geschossen direkt. Das war schon echt ein geiler Zocker, aber da ist halt wirklich nicht mehr viel übrig geblieben.
Aber da mal wirklich sich die Transfermarkt-Verletzungshistorie aufruft, tut das schon weh beim Zugucken. Auch wenn man sieht, also jetzt ist er mittlerweile mal seit dem 20.11. mal verletzungsfrei, also schon ein bisschen länger. Ja, aber kriegt es dann trotzdem nicht hin, das jetzt irgendwie gewinnbringend einzusetzen. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal, sei ihm zu wünschen. Aber ja, im Moment deutet nicht ganz so viel darauf hin zumindest. Wenn wir jetzt da mal einen Strich drunter machen, nachdem wir die Personen einzeln nochmal durchgegangen sind, viel haben wir in der Vergangenheit bei Auf Ohren auch schon über die Kaderzusammenstellung beim BVB geredet, unausgegoren, nicht wirklich zueinander passend, Spieler geholt, obwohl man gar kein Profil für die hat, also keine Position für sie direkt vorweisen kann. Und wenn wir jetzt diese Wintertransferperiode dazu nehmen, ändert das was an der Gesamtbewertung oder ja, ist es jetzt so ein bisschen Korrektur, aber die Probleme bleiben die gleichen? Wer mag anfangen?
Ich glaube, also ich fand, die Namen, die gehandelt werden, waren im Endeffekt dann schlimmer als das, was gekommen ist. Also, wenn man da an... Ja, also, Marcus Rashford wäre halt wirklich einfach der 4. Halbstürmer gewesen, für den man keine Position gehabt hätte. Oder die Position, auf der dann halbwegs funktioniert hätte, wäre die, wo zu dem Zeitpunkt, als der Name fiel, der einzig formstarke Dortmund-Spieler gespielt hätte in Gittens. Also, das war ein so dermaßen dämliches Gerücht und die Tatsache, dass es im Endeffekt dann nur daran gescheitert ist, dass Dortmund einfach nicht die Kohle für ihn hatte, lässt mich dann auch schon wieder jetzt nicht unbedingt positiv zurück. Es war halt einfach viel, ja, wir, also so, was die Namen, die gehandelt wurden, angeht, ja, wir versuchen was, also wir nennen den Medien immer ganz viele Namen, die wir angeblich beobachten und an denen wir interessiert sind und bei denen wir mal angeklopft haben, aber so richtig konkret wurde es ja eigentlich auch nie und das lag halt im Endeffekt daran, dass man einfach, man muss es einfach wirklich sagen, planlos in diese Trainerentlassung reingestolpert ist. Also bei aller Liebe, das war jetzt ja wirklich nicht komplett, es ist jetzt ja nicht aus dem Nichts gekommen, dass Nuri Sahin jetzt entlassen wurde. Also ich verstehe, dass man jetzt nicht irgendwie schon versucht, im Vorhinein irgendwie den Markt zu sondieren, aber dass dann in den Spielen, ich weiß gar nicht mehr, welches Heimspiel das war, dass Erik ten Hag dann irgendwie schon auf der Tribüne sitzt mit Keule krassen Kramer und dann im Endeffekt dann doch noch nicht mal eine Option ist. Das war halt auch schon wieder gewagt und dass dann halt eben erst die Transfers gemacht wurden, als der Trainer dann verpflichtet wurde, irgendwie ganz kurz vor Ende des Transferfensters, war halt einfach keine gute Gesamtkonstellation.
Ich Würde ich ähnlich sehen, ja. Es war keine gut, also es war mal wieder keine gute, wie sagt man, kein gutes Bild, was Borussia Dortmund da so insgesamt von sich gegeben hat. Sascha.
Ja, also was mir in dieser Wintertransferperiode halt wirklich sehr merkwürdig aufgestoßen ist, war dieser wirklich angedachte, der wirklich angedachte Kauf von Cherki. In zweierlei Hinsicht. Einmal, das Malen geht, war relativ früh bekannt. Offensichtlich hat Malen ja auch schon permanent drauf gedrängt, wechseln zu können. Da konnte man sich früh genug darauf vorbereiten, dass man eventuell als eine Alternative hat und nicht bis zum fast letzten Tag des Transferfensters versucht, Cherki aus Lyon, ne? loszueisen. Und wenn das nicht funktioniert, hat man überhaupt nichts mehr für diese Position. Und was ich halt auch sehr interessant fand, man hört mittlerweile schon seit Jahren vor jeder Transferperiode, dass man jetzt halt wirklich darauf auf Mentalität achten möchte, dass man Spieler holen möchte, die halt ja sich etwas erreichen wollen, sich fürs Team opfern, also diese ganzen Marketing-Sprüche. Und dann wäre eigentlich der teuerste Transfer der Winterpause ein Spieler gewesen, dem auch immer wieder Disziplinprobleme nachgesagt werden. Das fand ich schon wieder sehr bezeichnend und ja, ich muss sogar schmunzeln, weil das passte irgendwie so zu dieser häufigen Diskrepanz zwischen dem, was man sich vornimmt und was man am Ende dann noch umsetzt. Grundsätzlich muss ich sagen, ja, fand ich diese Wintertransferperiode mit dem, was gekommen ist, nicht schlecht, hat ein paar spannende Optionen. Es sind weiterhin einige Baustellen im Kader, aber dass die nicht zu beheben sind, das war klar. Ansonsten das, was Anton sagte, man hat sich da halt auch selbst wirklich das Leben wirklich unnötig schwer gemacht, dass der Start in die Rückrunde mit Spielen gegen Leverkusen und in Frankfurt in die Hose gehen kann. Das kam jetzt nicht völlig aus heiterem Himmel und da hätte man sich dann halt auch wirklich frühzeitig dann schon überlegen müssen, was passiert, wenn es in die Hose geht. Hätte dafür dann halt wirklich Optionen haben müssen. Und diese Optionen, die muss man natürlich dann auch Spielern anbieten können. Also ein Spieler, der in der Winterpause zum BVB wechselt, der will in der Regel Spielzeit haben, weil da, wo, also jetzt Svensson, für den ist es ein Aufstieg, aber wenn du aus der Premier League kommst oder von der Bank von Chelsea, dann wechselst du nur dahin, wo du dich präsentieren kannst, wo man dir Einsatzzeiten zeigt. Und da ist die Frage nach dem Trainer natürlich fundamental, weil der Spieler will wissen, was unter welchem Trainer spiele ich, plant er mit mir, was hat er mit mir vor? Und wenn du dann halt einfach nur Schulter zucken kannst, sagst du, wir wissen ja noch nicht mal, wer das ist, dann beschneidest du deine Optionen auf dem Transfermarkt selbst massiv. Unter diesen Voraussetzungen,
Wahnsinn, dass ich,
ja. Unter den Voraussetzungen fand ich, hat man es am Ende dann noch gut hingekriegt. Svensson ist sogar ein Spieler, wo ich da durchaus denke, dass der auch eine ordentliche Perspektive bietet.
Wenn man dann überlegt, dass sich Sebastian Kehl dann aber auch nach dem Malenabgang hinstellt und sagt, oder vor dem Malenabgang sogar noch hinstellt und sagt, ja, wir sind auf alle Szenarien vorbereitet und wir wissen, was wir dann, also impliziert, dass sie direkt schon Namen in der Hinterhand haben, die sie dann verpflichten können und dann halt wirklich kein einziger Transfer gemacht wird, um diesen Abgang auszugleichen. Ich krieg schon wieder Puls. Das ist also, das hat einfach so ein lächerliches Ausmaß angenommen, dass wer hat noch nicht, wer will noch mal, ja, hier, welches Transfergerücht haben wir noch nicht durchgespielt, aber so richtig was passiert ist halt wirklich nicht, bis halt Stunde 12 geschlagen hat. Also, ja.
Vor allen Dingen mit dieser Ausgangsposition. Es war ja zur Winterpause, war klar, dass du punkten musst. Wenn du in die Champions League kommen willst, musst du punkten. Und es war genauso klar, dass du viele Baustellen im Kader hast und die ersten 5 Spiele im neuen Jahr bestreitest du dann halt mit dem gleichen Kader, der dir in der Hinrunde viel zu wenig Punkte gemacht hat. Also da wäre wirklich die Notwendigkeit zur Handlung viel früher da gewesen, dass du halt ja zu Beginn der Winterpause halt weißt, wer kommt, dass du zumindest die paar Tage Einspielzeit noch nutzen kannst,
um dann halt mit gegen Leverkusen direkt so, komm, jetzt blasen wir nochmal zur Aufholjagd. Und das hat man komplett verschlafen.
Glückwunsch zur Vertragsverlängerung nochmal an Sebastian Kehl an dieser Stelle. Ja, darüber reden wir vielleicht dann im Sommer nochmal, wenn es darum geht, wie der BVB sich dann insgesamt so neu aufstellt. Während ich hier gerade in sehr viele geschockte Gesichter weiterhin geguckt habe, als man das nochmal vor Augen geführt bekommen hat. Ja, ich glaube, wir nähern uns der 90-Minuten-Marke, die wir wie ursprünglich mal bei Ohr vor Ohren mal anvisiert hatten. Das ist, haben wir selten erreicht, aber ich glaube, eigentlich haben wir so die letzten Wochen gut zusammengefasst und uns damit wieder auf den aktuellen Stand gebracht, sagte er, nachdem diese Ausgabe erst nach dem aktuellen Spiel erschienen ist. Aber immerhin. Oder hat einer von euch noch irgendein Thema, was noch diskussionswert wäre? Schweigen im Walde bedeutet immer...
Ist ja auch schon spät.
Also zu, ist ja auch schon spät.
Wir können eine Lobeshymne auf Jurias und loslassen. Aber ich glaube, das erspare ich den ganzen Zeit.
Ach, warum nicht? Die sind das gewohnt. Yannick ist heute nicht da, der feiert sonst Riasson immer ab, deswegen kannst du da gut noch reingrätschen. Außerdem müssen wir in Bochum ja auf den verzichten.
Er ist ein herrlicher Assi. Ich liebe ihn so sehr. Also ich glaube, jedes Team der Welt braucht einen Julian Riasson. Und dass ich dann auf Social Media halt immer noch Leute sehe, die ihn nicht wertschätzen können, macht mich halt wirklich traurig. Also wie er sich dann, weiß ich nicht, den Schiedsrichter dann noch hinten anschleicht und dem dann noch ins Ohr brüllt, dass er irgendwie sich wie gesagt, auf Norwegisch den Weg nach Hause weist, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Also ich weiß auch nicht, also ja, wie gesagt, jede Mannschaft der Welt braucht einen Jürgen Rias von ihren Reihen.
Ist auch einer der wenigen, dem man merkt, dass ihn das angekotzt hat zu verlieren in Bologna. Der nach den Toren einfach komplett angepisst war, während die anderen halt so ja, total leere Gesichter und einfach irgendwo hinstarren, wo du gesehen hast, gut, das fanden die jetzt irgendwie doof, aber so richtig angenervt hat die das jetzt auch nicht. Und Riasson, der ist auf 180, der will irgendwas zu Brei hauen. Und das finde ich cool.
Er hat so ein bisschen das Jude Bellingham-Mindset, ohne die fußballerischen Fähigkeiten von Jude Bellingham zu haben. Also das ist halt auch so ein Ding so, ja, er pfeift dann auch nochmal Nico Schulz an, wenn er halt irgendwie mal den 15. Pass irgendwie ins Ausspielt. Ja, das. Und ich glaube, wenn Mike Tulbeck sich einen Fußballer mit allen Fähigkeiten der Welt erschaffen könnte, dann würde er sich trotzdem mit Riasson erschaffen.
Ist auch tatsächlich einer der Spieler, die ich auf jeden Fall, also wenn ich mir jetzt sagen würde, ihr Borussia Dortmund wird neu ausgerichtet oder so, dann würde ich Julian Riasson wäre auf der behalten. Das ist auch bei mir drauf. Ich mag den auch sehr gerne. Ich finde den auch sehr, sehr sympathisch. Aber ich finde ihn cool. Also sympathisch vielleicht jetzt ist das falsche Wort. Nico Schlotterbeck ist bei mir noch, hat auch noch einen Platz in meinem Herzen, weil der auch noch immer einer ist, der sich da reinhaut und der sich dann für diese, also ich liebe es immer, wie er sich dann selber so hochpeitscht, wenn er eine geile Grätsche gehabt hat oder einen geilen Ball gewinnt. Das fand ich zum Beispiel bei Can auch gut, als er sich den einen Ball gegen Stuttgart noch zurückgeholt hat und sich dann vor die Südtribüne noch gestellt hat und so.
Ich finde Can gar nicht so schlecht. Das ist,
ja.
Er hat halt wirklich total wahnsinnige Aktionen, wo du ja einen Kopf packst und denkst so, Herrgott, was machst du da? Aber auf der anderen Seite hat er auch einfach Aktionen, wo der einen Einsatz hat, wo er so, boah, das ist richtig cool. Wo der auch Gegnern und Bällen hinterhergeht, wo andere dann einfach nur sagen, ja, viel Spaß damit, ne? Da habe ich überhaupt keine Schnitte, wo er dann noch hinterhergeht und sich den Ball holt, wo ich denke, ganz so scheiße ist er auch nicht.
Ja, seine schlechten Spiele kamen halt alle auf der Sechs. Das ist mal, also er ist einfach wirklich kein moderner Sechser und ich glaube, es hat ihm einfach nicht gut getan, dass er Kapitän geworden ist.
Er scheint sich jetzt ja auch in der
Innenverteidigung. Das war einfach der Beginn des Downfalls.
Er scheint sich jetzt ja auch in der Innenverteidigung auch festgespielt zu haben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird er in Bochum zusammen mit Schlotterbeck die Innenverteidigung spielt, obwohl Anton und Süle fit sind. Hat er sich auch verdient.
Anton hat jetzt aber auch nicht wirklich jetzt wirklich ein Bewerbungsschreiben abgeliefert gegen Stuttgart.
Allerdings auch auf der falschen Position. Aber ja.
Auch als Lehrer in Schaden hat sich auch verdient. Jeden Fall.
Und gehört halt auch in die Kategorie der Spieler, denen es nicht scheißegal ist, wenn es da in eine Fritten geht oder sowas. Dem merkt man halt den Frust dann halt auch zumindest an. Und da hat er halt auch anderen Leuten was voraus. Ne? Also weiß nicht, einen Julian Brandt habe ich immer noch nicht sehr aufgeregt gesehen. Also nochmal auf den Freistoß gegen Stuttgart zurückzukommen. Dass man den dann auch so teilnahmslos so hinnimmt. Also, das ist die letzte Chance, die du hast in dem Spiel. Und er haut ihn da irgendwo hin und dann steht er da halt auch einfach nur.
Der Ball ist dann irgendwann in Van Eickel wieder runtergekommen.
Also, nein. Manchmal.
Ich verstehe es sowieso nicht. Also, wenn er da irgendwelche Trainingsvideos von YouTube sitzt, da schießen ja reihenweise Cola-Dosen von der Latte. Also, die scheinen es ja zu können, den Ball wirklich punktgenau irgendwo hinspielen zu können. Und dann hast du da so eine Situation, wo der Ball, gut, ich hätte ihn nicht so fest und nicht so weit schießen können, aber die Richtung hätte ich hingekriegt.
Ich kann auch immer nicht sagen, ob es eine Flanke oder ein Schuss war.
Ja.
Julian Brandt auch nicht. Das ist lassen wir das. Ich kriege PTSD sonst.
Haben wir schon mal Therapiesitzung ja nochmal in den letzten 5 Minuten gemacht.
Auch das, ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Anton, vielen Dank für dein Debüt. Ich glaube, das war ein gelungenes Debüt. Und wir können dich demnächst häufiger bei uns hören. Sascha ist ja mittlerweile ein Podcast-erfahrener Recke, fast schon. Auch vielen Dank an dich. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Denn ohne euch würden wir das Ganze ja nicht machen. podcast@schwarzgelb.de wäre die E-Mail, unter der ihr uns kontaktieren könnt. Das ist wahrscheinlich auch mittlerweile der beste Weg, um uns zu kontaktieren, so ohne Ex und sowas alles. Oder halt auch einfach unter die YouTube-Kommentare, da geht es natürlich auch. Oder in die YouTube-Kommentare, nicht darunter. Ja, und ansonsten hören wir uns hoffentlich recht bald dann zur 142. Ausgabe wieder. Dann vielleicht mit ein bisschen positiveren Vibes und einem BVB, der wirklich ein bisschen zurück in die Spur gefunden hat. Wir würden es uns alle wünschen. Schwarzgelb.de ist generell eure Anlaufstelle für Artikel rund um den Beispielverein aus Dortmund. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, sei es die Podcastarbeit oder auch das schreiberische Werken, dann schaut doch mal auf schwarzgelb.de/unterstützen vorbei. Da kriegt ihr ein paar Angebote, wie ihr uns, die alle ehrenamtlich arbeiten und unsere Freizeit dafür opfern, in Anführungszeichen, wie ihr uns ein wenig unter die Arme greifen könnt. Ja, das soll es gewesen sein. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder, außer der BVB wechselt zeitnah den Trainer, dann melden wir uns wahrscheinlich schneller wieder, aber das sollte erstmal nicht passieren. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, geht wählen am 23. Februar, am nächsten Sonntag also, wenn ihr das Ganze hört und wählt, ist wie im Fußball, als auch in der Politik ist Blau immer schlecht, also macht das bitte auch nicht. Und ja, ansonsten bleiben wir bei der BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.